Dieser soll andauern, bis die Besetzung und Kolonisation beendet ist. Das Grundrecht der palästinensischen BürgerInnen Israel auf völlige Gleichheit anerkannt ist. Die Rechte der palästinensischen Flüchtlinge in ihrer Heimat und zu ihrem Eigentum zurückzukehren, wie es in UN-Resolution 194 vereinbart wurde, respektiert, geschützt und gefördert wird.
Gut, danke für diesen Beitrag und dann gehen wir weiter zu Anak Bayan.
Ja, also wir möchten uns zuerst im Namen von Anak Bayan und von der gesamten oder von unserer philippinischen Bewegung möchten wir uns für die Möglichkeit bedanken, an dieser wertvollen Diskussion teilnehmen zu können. Wir können nicht genug betonen, wie wichtig solche Diskussionen sind in dieser globalen Situation, wo imperialistischer Krieg in gewissen Regionen schon herrscht oder in gewissen Regionen, wo ein Krieg droht, vom US-NATO-Krieg in der Ukraine zu der Befreiungsbewegung Kurdistans, vom bewaffneten Widerstand in Palästina zu den revolutionären Volkskriegen in Indien und den Philippinen. Wir befinden uns an einem kritischen Punkt des Wandels. Wir sehen drei Hauptwidersprüche im jetzigen System. Einerseits ganz klassisch den Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital, zweitens den Widerspruch zwischen imperialistischen Ländern und unterdrückten Völkern und Nationen und drittens der Widerspruch zwischen den imperialistischen Ländern untereinander. Und anhand dieser drei Widersprüche möchte ich nun die Situation auf den Philippinen ein bisschen nachzeichnen. Ich kann nicht ganz ausführlich, so viel Zeit haben wir nicht, aber ich versuch's. Die philippinische Gesellschaft ist von drei großen Problemen geplagt: Bürokratie, Kapitalismus, Feudalismus und Imperialismus. Bürokratie, Kapitalismus ist Kapitalismus in einem halbfeudalen, halbkolonialen, von Imperialisten dominierten Land. Die Regierung dient imperialistischen Interessen sowie die Interessen von Großgrundbesitzern und Compradoren. Compradoren, das sind Leute, die schon zu Zeiten der spanischen Kolonialherrschaft als ihre Handlanger zu Reichtum, Land und Macht gekommen sind. Als die Philippinen später zu einer amerikanischen Kolonie wurden, haben sie dann für diese Kolonialherrscher gearbeitet. Und bis heute dienen diese Großgrundbesitzer, Compradoren und ihre Leute in der Regierung dem amerikanischen Imperialismus. Wir haben nicht annähernd genug Zeit, um auf alle Aspekte der Unterdrückung und Ausbeutung der philippinischen ArbeiterInnen und BäuerInnen einzugehen. Ich konzentriere mich deshalb auf den sogenannten Charter Change. In diesen Zeiten der ökonomischen Krise, in denen weite Teile der philippinischen Bevölkerung zunehmend prekär leben aufgrund steigender Preise von Öl, Reis und anderen Grundbedürfnissen, hat die philippinische Regierung ganz nach ihren Klasseninteressen nur eine Lösung: Liberalisierung und Privatisierung. Es ist ein bekanntes Mittel bürgerlicher Regierungen, um eine vermeintliche Antwort auf ökonomisches und soziales Elend zu bieten. Charter Change, auch Cha-Cha genannt, ist ein Katalog an Änderungen und Revisionen auf die philippinische Verfassung. Cha-Cha zielt auf die Abschaffung wirtschaftlicher Schutzmaßnahmen zugunsten einer weiteren Liberalisierung. So sollen zukünftig Bildungseinrichtungen und öffentliche Versorgungsbetriebe wie Wasser, Strom und Telekommunikation auch in vollständigem Besitz von ausländischen Firmen und Investoren sein können. Die Liberalisierung der Wirtschaft und eine allgemeine Öffnung des Landes für ausländische Investitionen sollen unter dem Deckmantel der wirtschaftlichen Entwicklung und des Wohlstands durchgesetzt werden. Es gibt schon seit einigen Jahren Gesetze und Regulierungen, die zu einer Öffnung der philippinischen Wirtschaft geführt haben, ohne dass eine Verfassungsänderung nötig war. Öffentliche Dienstleistungen und öffentliche Versorgungsunternehmen wurden neu getrennt, sodass Dienstleistungen wie Telekommunikation, Versand und Transport nicht mehr der verfassungsrechtlichen Limite auf ausländische Beteiligung von 40% unterstehen. Ausländische Investoren können also Konzerne in diesen Branchen gänzlich besitzen. Es gibt eine negative Liste, worin Branchen aufgeführt sind, in denen 100% ausländische Firmen nicht investieren dürfen. Und einige dieser Branchen wurden 2022 von dieser Liste gestrichen. Die Versprechen nach mehr Arbeit und Wohlstand für die Bevölkerung wurden aber nicht erfüllt. Die Regierung von Präsident Marcos, der Sohn des ehemaligen Diktators, rühmt sich damit, dass die Arbeitslosigkeit gesunken sei, so tief wie seit 20 Jahren nicht mehr. Doch diese Statistik trügt, denn die Qualität der Arbeit wird vernachlässigt. 78% haben nämlich informelle Arbeit. Das heißt, sie sind nicht Festangestellte. Dazu gehören Markt- und StraßenverkäuferInnen, LandarbeiterInnen, also landlose BäuerInnen, die für Hungerlöhne arbeiten, Bedienstete der reichen Familien und so weiter. Diese 78% bekommen keine Sozialleistungen oder Zuschüsse, keinen Mindestlohn und keine Arbeitsrechte, da diese Stellen auch unregistriert sind. Und wenn wir andere Statistiken anschauen, dann sehen wir auch ebenfalls ein ganz anderes Bild. Laut Zentralbank der Philippinen ist die Anzahl Familien, die keine Ersparnisse haben, um 600.000 gestiegen. Das sind fast 20 Millionen Familien oder über 70% der Familien. Familien, die sich selber als von Armut betroffen oder an der Grenze dazu bezeichnen, sind um über 1 Million gestiegen. Das heißt, 80% der philippinischen Familien bezeichnen sich selber als arm oder fast arm. Und wenn wir anschauen, wie viele Familien von sich sagen, dass sie hungern, dann ist diese Zahl auch ebenfalls um 500.000 gestiegen, auf 13% der Familien. Die Marcos-Regierung sagt auch, Inflation sei zurückgegangen. Doch was nützt diese Verringerung um ein paar Prozentpunkte für den Großteil der Bevölkerung, wenn sie so oder so ihre Grundbedürfnisse nicht decken können? Der Mindestlohn ist heute tiefer als im Jahr 1989. Dort war ich noch nicht mal auf der Welt. Es gibt immer noch keine richtigen Industrien im Land und die Wirtschaft ist angewiesen auf sogenannte Remittances, das heißt Geld, das nach Hause geschickt wird von Filipinos, die im Ausland arbeiten. Und zudem kommt auch noch obendrauf hinzu, dass die Philippinen seit der Diktatur von Marcos, also dem Vater vom jetzigen Präsidenten, extrem verschuldet ist und Institutionen wie das IWF das nutzen, um ihre neoliberale Agenda zu fördern. Und zudem schütten sie auch noch immer Geld aus, also leihen Geld aus, ohne entsprechende Goldreserven anzulegen, und was wiederum die Inflation fördert. Wenn wir natürlich die Seite des Kapitals anschauen, sehen wir, dass es ihnen immer besser geht. Profite der größten 1000 Firmen sind um 103% gewachsen und das Vermögen der 3 reichsten Filipinos um 37%. Das alles heißt, es gibt Wirtschaftswachstum ohne Trickle-Down-Effekt, ohne die Entstehung von neuen Arbeitsplätzen und ohne Anreize, nationale Industrien zu schaffen oder eine Umverteilung von Land zu vollziehen. Denn diejenigen an der Macht profitieren von den feudalen Verhältnissen in der Agrarwirtschaft, welches hauptsächlich dem Export dient, und sie profitieren vom Import der Überschussprodukte der Imperialisten. Kommen wir aber auch auf das Thema zurück. Imperialismus ist Krieg, hat Lenin gesagt. Die imperialistische Kriegstreiberei und militärische Einmischung nimmt in der Region Asien-Pazifik kontinuierlich zu. Verschärft wird es durch die kapitalistische Überproduktionskrise und die Notwendigkeit der imperialistischen Großmächte, Kontrolle über eine ressourcenreiche Region zu erlangen und diese auszubeuten. Die USA sind bestrebt, ihre Position als pazifische Macht zu behaupten, während sie versuchen, den Aufstieg von China einzudämmen. Im Jahr 2011 setzten sie ihre Politik des Pivot to Asia Pacific um, nachdem China zum wichtigsten Wirtschaftszentrum für Handel, Produktion und Technologie wurde. Die USA hat jetzt jahrelang ihre Militärbasen in den Ländern rund um China ausgebaut, was mit der Umsetzung der im Februar 2023 veröffentlichten Indo-Pazifik-Strategie zum Ausdruck kommt. China ist laut dieser Strategie die Nummer eins Bedrohung für die nationale Sicherheit und Hegemonie der USA. Das soll natürlich ihre aggressive Einkreisungsstrategie rechtfertigen. Sie haben Raketen in ihren Militärbasen in Japan und Südkorea stationiert und planen, und ich glaube jetzt gerade auch dabei, dies auch auf den US-Stützpunkten auf den Philippinen zu tun. Und um das nebenbei noch zu erwähnen, zu den bestehenden 6 US-Stützpunkten auf den Philippinen sind 4 neue dazugekommen im letzten Jahr. Durch verschiedene Konfliktpunkte provozieren sich die beiden Großmächte gegenseitig. Ein Konfliktpunkt ist die Unabhängigkeit Taiwans. Im vergangenen Jahr hat die USA Waffenverkäufe an Taiwan zugestimmt, nachdem die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi 2022 in Taiwan zu Besuch war, führte China groß angelegte militärische Aktivitäten mit Kampfflieger und Kriegsschiffe an der Taiwanstraße durch. Das ist so mehr der Teil zwischen China und Taiwan. Und zusammen mit Japan und Südkorea haben die USA gemeinsame Seemanöver geleitet. Dazu auch noch die größte internationale Seeübung mit 26 anderen Ländern. Ein anderer Konfliktpunkt ist der südchinesische Meer oder, wie wir in der Bewegung auch sagen, der westphilippinische Meer. China versucht dort seine Dominanz zu behaupten und respektiert die Grenzziehungen nicht, welche zu Streitigkeiten über Untiefen und kleine Inseln mit den Philippinen geführt hat. Vor 2 Monaten hat die chinesische Küstenwache Anfang März hat die chinesische Küstenwache Schiffe der philippinischen Küstenwache abgefangen und Wasserkanonen eingesetzt. Und das ist alles klar, wieso das solche Sachen passieren ist, weil auch die Philippinen eine Mutual Defense Treaty mit den USA haben. Das heißt, sie haben einen Vertrag über gegenseitige Verteidigung. Und jetzt gerade, also in diesem Moment, finden die Balikatan-Übungen statt. Das sind jährlich stattfindende gemeinsame Militärübungen von den USA und den Philippinen. Die Übungen sind dieses Jahr auf der nördlichen Insel Batanes, also in der Nähe von Taiwan, sowie auf der Insel Palawan im südchinesischen Meer oder westphilippinischen Meer. Mit diesen Übungen wollen die USA Chinas regionale Macht einschränken und ihre Hegemonie verteidigen. Das Ziel dieser Bemühungen in der Asien-Pazifik-Region besteht eindeutig darin, China zu provozieren und einen Krieg in der Region auszulösen. Gleichzeitig wollen sie sich damit Legitimität verschaffen, um in einem eskalierenden Konflikt eine führende Rolle zu übernehmen. Denn sie wollen ja nur ihre Verbündete beschützen und helfen. Die Provokationen der USA stellen eine Bedrohung für das Leben und die Freiheit der Filipinos und der Jugend dar. Das steht in direktem Widerspruch zum Selbstbestimmungsrecht der Philippinen und beraubt das philippinische Volk das Recht auf eine unabhängige Außenpolitik. Die USA sind auch Mittäter in den Angriffen auf die revolutionäre Bewegung. Der US-Imperialismus will revolutionäre Bewegungen in den Halbkolonien zerschlagen, um den Status quo aufrechtzuerhalten. Das Ziel des imperialistischen Krieges ist die Neuaufteilung von Kolonien und Neokolonien und nicht ihre Befreiung von imperialistischer Kontrolle. Die lokalen Streitkräfte sind eher, also die philippinischen Streitkräfte sind eher auf die Aufstandsbekämpfung als auf irgendwelche Außenverteidigung ausgerichtet. Nicht nur die USA mischt sich da ein, auch ebenfalls die israelische Polizei hat der philippinischen Polizei beispielsweise ein Antiterrorismus-Training gegeben. Und mit Unterstützung dieser Imperialisten haben das Militär und die Polizei zügellose Menschenrechtsverletzungen begangen. Doch unterdrückerische und repressive Regime lassen den Menschen keine andere Wahl, als sich mit Waffen zu wehren. In verschiedenen Ländern bilden sich Guerillakräfte, die ihre nationalen, politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechte verteidigen. Die Philippinen befinden sich nach wie vor unter Führung der Kommunistischen Partei der Philippinen in einem Volkskrieg gegen die reaktionäre und faschistische Regierung. Die New People's Army führt seit über 50 Jahren einen unerbittlichen Kampf gegen US-Imperialismus und seine Handlanger. Dies zeugt von dem eisernen Willen und der Entschlossenheit des philippinischen Volkes, alles Menschenmögliche zu tun, um 4 Jahrhunderte ununterbrochener kolonialer Unterwerfung und halbkolonialer Herrschaft zu beenden. Wir fordern die Abschaffung der neoliberalen Wirtschaftspolitik und die Beendigung aller ungleichen Militärabkommen, damit all unsere Länder wirklich frei sind und ihr Recht auf Selbstbestimmung ausüben können.
Gut, dann gehen wir weiter zu Demkort.
Hallo zusammen, ich bin Emre. Ich begrüße euch herzlich im Namen des Demokratischen Gesellschaftszentrums der Kurdinnen in Zürich, Demkort Zürich heißt es. Und bevor ich mit meinen Worten anfange, möchte ich mit Respekt, Liebe und Dankbarkeit den mutigen Gefallenen der Revolution gedenken, insbesondere der 1. Mai Gefallenen, Hewail Abdülkadir Çubukçu, Ramazan Kaplan und Mehmet Emin Aslan und der 37 Taksim Gefallenen vom 1. Mai 1977 in der Türkei. Einige von euch, die in diesem Raum sind, kennen die kurdische Freiheitsbewegung bereits gut. Aber trotzdem möchte ich ein paar historische Ereignisse im Kampf gegen Kolonialismus, Imperialismus und Kapitalismus in Kurdistan eingehen. Kurdistan wurde vor 101 Jahren hier in der Schweiz unter 4 Nationalstaaten aufgeteilt. Gegen die Besatzung in Kurdistan gab es schon in früheren Jahren, 20er, 30er, 50er und 60er Jahren, große Aufstände in 4 Teilen Kurdistans. Und all diese Aufstände wurden durch die Unterstützung des Westens niedergeschlagen. Der Aufbau der kurdischen Freiheitsbewegung, die heute in 4 Teilen von Kurdistan, in der Türkei, in Syrien, im Irak und im Iran kämpft, hat in 70er Jahren angefangen. 1978 wurde die Arbeiterpartei Kurdistans vom kurdischen Vorsitzenden Abdullah Öcalan und der Gründerin der kurdischen Frauenbewegung Sakine Janses und noch 10 Genossinnen in Ahmet in Nordkurdistan gegründet. 1984 fand die erste Guerilla-Aktion gegen die türkische Armee statt und seitdem kämpft die kurdische Guerilla in 4 Teilen Kurdistans gegen die Besatzung in den Bergen Kurdistans. In frühen 90er Jahren hat der Befreiungskampf Millionen von Menschen erreicht und es fanden Serkeldans, Volksaufstände statt. Der Krieg in Kurdistan wurde immer, aber immer brutaler und die türkische Armee hat in Nordkurdistan hunderttausende Leute in 90er Jahren dazu gezwungen, die Region, ihre Heimat zu verlassen. Aber trotzdem kämpften die Leute weiter und haben nicht aufgegeben. Ende 1998 wurde das internationalistische Komplott gegen den kurdischen Vorsitzenden Abdullah Öcalan gestartet. Öcalan war damals in Syrien. Und er musste Syrien verlassen und er hat sich für die demokratische Lösung der kurdischen Frage auf den Weg gemacht. Er war in Europa, in Russland, in Afrika und nach 3-monatigen Odyssee wurde er am 15. Februar 1999 in Kenia durch eine internationale Operation unter der Führung von CIA und Mossad entführt und in die Türkei gebracht. Seitdem wird er auf der Gefängnisinsel Imrali in der Türkei gefangen gehalten. Seit März 2021 befindet er sich in der totalen Isolation und seit 38 Monaten haben wir keine einzige Information über ihn und über seinen Gesundheitszustand. Wenn wir über die aktuelle politische Lage heute in Kurdistan reden, gibt es momentan 2 wichtige Orte, die die ganze Politik in Kurdistan bestimmen. Der erste dieser Orte ist Rojava in Nord- und Ostsyrien, wo die Menschen sich seit 11 Jahren ununterbrochen organisieren, selbst verteidigen und selbst verwalten. das ist quasi der Ort, wo die Revolution Kurdistans stattfindet und wo das von dem kurdischen Repräsentanten Abdullah Öcalan entwickelte Paradigma der demokratischen Moderne, also als Verwaltungssystem der demokratische Konföderalismus, seit 11 Jahren umgesetzt wird. Der zweite von diesen Orten sind die Berge Kurdistans, vor allem die Medienverteidigungsgebiete, die in Südkurdistan im Nordirak liegen. Und das sind die Gebiete, die das Herz und der Gehirn der kurdischen Bewegung sind. Und diese Gebiete sind das militärische und ideologische Zentrum der Freiheitsbewegung Kurdistans. Und Kurdistan wird quasi von diesen Gebieten aus seit Jahren, seit Ende 70er, also Anfangs 80er Jahren, von diesen Gebieten aus verteidigt. Und diese zwei Orte in Kurdistan werden seit Jahren sehr stark von der Türkei, von der zweitgrößten Armee der NATO, angegriffen. Wie wahrscheinlich viele von euch wissen, wurden die Teile Rojavas von Nord- und Ostsyrien in den letzten Jahren von dem faschistischen türkischen Staat und seinen dschihadistischen Gruppen besetzt. 2018 wurde Kanton Afrin und 2019 wurden Stadt Serekaniye und Grisipi im Norden von Rojava an der offiziellen türkischen Grenze liegen diese Städte, sie wurden besetzt. Und mehr als 1 Million Menschen mussten aus der Region wegen der Besatzung flüchten. Und seit der Besatzung dieser Gebiete wurden tausende Zivilistinnen, vor allem kurdische Menschen, die in diesen Gebieten weiter gelebt haben, verfolgt, gefoltert, entführt, vergewaltigt und ermordet. Das hat aber für die Türkei nicht gereicht. Sie hat deshalb angefangen, einen neuen Krieg gegen Rojava zu führen. Ein Krieg, welcher sich Krieg der niedrigen Intensität nennt. Das ist eine Kriegsmethode, um in der Region Chaos zu schaffen, bis die Menschen der Region aufgeben, die Region verlassen und flüchten müssen. Deshalb setzt die Türkei verschiedene Mittel gegen die Völker Rojavas ein. Die Region wird immer mit Drohnen und Aufklärungsflugzeugen überwacht. Die strategischen Stellungen, die strategischen Stellungen der Selbstverteidigungskräfte von YPG und YPJ werden von bewaffneten Drohnen, Kampfjets und Artillerien bombardiert. Die Führungsfiguren der politischen und gesellschaftlichen Strukturen werden verfolgt und gezielt angegriffen. Das Wasser auf der türkischen Seite des Euphratflusses wird kontrolliert und es wird verhindert, dass das Wasser bis Rojava fließt. Also das ist etwa die jetzige Situation in Rojava und Nord- und Ostsyrien. Und auf der anderen Seite, in den Bergen Kurdistans, führt die türkische Armee seit 2021 eine große Offensive gegen die Guerilla. Und die türkische Armee hat in den letzten Jahren im Norden von Irak, also in Südkurdistan, mehrere Gebiete besetzt. In diesen Gebieten hat Türkei in den letzten Jahren mehr als 30 Militärstützpunkte gebaut. Und um den Widerstand der Guerilla zu brechen, setzt die türkische Armee verbotene Waffen, also Chemiewaffen und thermobarische Bomben ein. Aber trotz all diesen Angriffen geht der Widerstand der Guerilla weiter. Es gab in diesem Winter Videoaufnahmen, die von der Guerilla veröffentlicht wurden. Und diese Aufnahmen zeigen sehr klar, dass die türkische Armee erfolglos ist in den Bergen Kurdistans gegen die Guerilla und täglich sehr viele Verluste hat. Deshalb versucht jetzt der faschistische türkische Staat nun mit der irakischen Regierung und der reaktionären kurdischen Partei im Nordirak, PDK, von Barzani-Familie, eine neue und breitere Offensive gegen die Guerilla zu starten, um den Widerstand der Guerilla zu brechen. Und all diese Angriffe können aber die Freiheitsbewegung Kurdistans nicht stoppen. Die Antwort von Völkern Kurdistans ist klar: Berhodan Jiane. Also Widerstand heißt Leben, es wird weiter Widerstand geleistet, das andere Leben wird weiter aufgebaut und das ist genau das, was wir Revolution nennen. Danke.
Okay, vielen Dank an alle drei für die Beiträge. Und jetzt gehen wir über zum zweiten Teil, wo wir über die Bedeutung der gemeinsamen Kämpfe sprechen werden.
Also zunächst mal, wenn es um den gemeinsamen Kampf geht, ich glaube, wir haben alle dasselbe Ziel. Wir wollen dieses System zerschlagen und wir kämpfen für eine bessere Welt. Wir haben auch einen gemeinsamen Feind und durch die verschiedenen Kämpfe in verschiedenen Teilen der Welt sind diese Feinde auch gezwungen, ihre Truppen, ihre Ressourcen breiter zu verteilen und das schwächt sie auch gewissermaßen. Einige Beispiele in unserem Fall wären zum Beispiel, hat die philippinische Regierung, das philippinische Militär vom türkischen Militär Helikopter gekauft, also Kampfhelikopter oder wie man sie nennt, gekauft vor ein paar Jahren, 2, 3 oder so. Eben wie schon erwähnt, die israelischen Antiterrorismus-Trainings oder Übungen. Letzte Woche war es, glaube ich, gab es ein Kriegsspiel zwischen, philippinische Küstenwache und US-Küstenwache, philippinische Navy zusammen mit der US-Navy und auch der französischen Navy oder der französischen Marine, ich weiß nicht genau, wie sie heißen, die waren auch dabei, als sie ein Szenario quasi durchgespielt haben im südchinesischen Meer. Also auch europäische Länder sind dabei, auch wenn wir vielfach nicht davon hören oder nicht davon aber auch wenn wir das oft nicht ganz mitbekommen. Das ist jetzt von der Seite von militärischer oder Regierungsseite, aber auch international tätige Konzerne, die fokussieren ihre Ausbeutung nicht auf eine einzelne Region, auf ein einzelnes Land. Sie sind auch überall tätig. Wir müssen deshalb auch international zusammenhalten und zusammen gegen diese Feinde kämpfen. Nur so können wir das auch schaffen. Nur zusammen können wir auch die Machenschaften der Imperialisten, der globalen Konzerne und so weiter entblößen. Und von der philippinischen Bewegung, wir sehen es so, dass der Sieg von einem einzelnen Kampf, sei es von der kurdischen Bewegung, sei es von der palästinensischen Bewegung, wir sehen das als Sieg für uns alle. Wir werden immer an der Seite des kurdischen und palästinensischen Bevölkerung in ihrem mutigen Kampf stehen. Und nicht zuletzt würde ich auch sagen, wir brauchen auch dieses Zusammenkommen, weil es uns auch Stärke und Hoffnung gibt. Und deshalb nieder mit dem Imperialismus, dem Zionismus, dem Faschismus und hoch die internationale Solidarität.
Ich schließe mich denen an, was du gesagt hast, auch eben, es ist natürlich halt auch ein Kampf der Philippinen, der Kurden und der Palästinenser für, wir streben nach nationaler Selbstbestimmung und Autonomie. Und das ist eben ein gemeinsamer Kampf auch gegen Unterdrückung und Vertreibung und Diebstahl und brutalen Ermordung und Verletzung von Zivilisten. Wir haben zwar historisch und politisch unterschiedliche Geschichten, aber dennoch eben ist es der Kampf für Recht und Freiheit und auch der Kampf gegen die globalen Machtstrukturen im Westen. Und weiterhin ist es auch, denke ich, ein Kampf gegen auch die Medien, weil ich denke, keiner oder wenig hier im Raum werden über die letzten Ereignisse in den Philippinen oder in Kurdistan erfahren haben.
klar, Palästina ist jetzt sehr präsent, aber ich meine, es wird immer so ganz wenig berichtet und dann das, was gerade viele Klicks und irgendwann ist es langweilig. Und ich denke, das ist ein gemeinsames Leiden.